Werbung.
Warum gibt es eigentlich eine Quote für Importarzneimittel? Ganz einfach, sie entlastet unser Gesundheitssystem und hilft, Kosten zu sparen. Denn Importarzneimittel sind oft günstiger. Die Importquote ist ein gesetzlich festgelegtes Einsparziel für Apotheken. Mindestens 2% des Umsatzes sollen durch importierte Medikamente erzielt werden. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Na, wie viele Grippeimpfungen habt ihr in dieser Saison schon verabreicht? Und vor allen Dingen, wichtigere Frage, wie viele Fälle habt ihr schon gesehen? Denn vielleicht ist es ja bei euch in der Umgebung, Praxis, Klinik oder einfach Freundes- und Angehörigenkreis auch so. Bei uns sind die Fälle viel und relativ heftig. Und heute ist die Frage, könnten da mRNA-Impfstoffe eventuell helfen, dass das nicht mehr so passiert.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen, herzlich willkommen bei Eine Dosis Wissen. Sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr jeden Werktag schon ab 6 in der Früh, wenn ihr das möchtet. Und wir besprechen hier ein wichtiges Thema für euch in kurzen 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und heute ist Donnerstag, der 18. Dezember.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Und ich habe es ja schon angedeutet, in dieser Saison ist das Dilemma von Grippeimpfstoffen besonders gut zu sehen. Zuerst ging es in Großbritannien los, jetzt ist die Welle auch in Deutschland. Es gibt offenbar einen mutierten Stamm des Influenza-Erregers, CLADK genannt. Das war im Februar diesen Jahres noch nicht so absehbar und deshalb passen die diesjährigen Vakzine auch nur so suboptimal auf diesen aktuell sich sehr rasch verbreitenden Erreger. Daher schauen wir uns heute an, ob mRNA-Impfstoffe da vielleicht besser helfen können, denn die sind ja schneller veränderbar. Und wir werfen auch einen ganz kurzen, schnellen Blick noch auf die Möglichkeiten oder Ergebnisse, die so ein Hochdosis-Impfstoff von der konventionellen Art darauf haben könnte. Deshalb schauen wir uns zwei Studien an. Die erste ist von Pfizer herstellerfinanziert. Hier also der Hinweis zur Transparenz. Das ist natürlich, wie häufig gerade bei Impfstoffen, eben vom Hersteller durchgeführt worden, ist erschienen im New England Journal of Medicine und zwar in diesem November. Und die zweite Studie, ebenfalls herstellerfinanziert, erschienen im Lancet, auch aus dem November diesen Jahres. Und darüber haben wir uns natürlich mit einem Experten unterhalten. Ohne die geht es gerade bei dem Thema gar nicht. Mit Martin Witzenrath haben wir gesprochen. Er ist Klinikdirektor der Klinik für Pneumologie, Beatmungsmedizin und Intensivmedizin an der Universitätsmedizin Charité in Berlin. Und zudem ist er auch stellvertretender Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, der DGP. Also steht hier heute sehr, sehr viel auf der Agenda. Da braucht es den ersten Kaffee des Tages für mich auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr euren ja auch im Anschlag. Und dann starten wir. Ich habe es eben schon gesagt, deutlicher Anstieg der Influenza-positiven Rate hatten wir jetzt schon in den vergangenen Wochen. Und Mitte November war das noch prädominante Zirkulation von H1N1, aber seit Ende November, sprich also nur seit 2 Wochen, aber reicht soweit, haben wir ein umgedrehtes Verhältnis. Da haben wir mehr H3N2, dieser Zweig K, CLADK. Der ist in Großbritannien vor allen Dingen zuerst aufgetaucht und unser Experte Witzenrath beschreibt das so, das ist kein neues Virus, nur ein paar Oberflächenmoleküle sind anders. Das führt aber dazu, dass sich unser Immunsystem weniger gut dagegen wehren kann und wir natürlich eher erkranken. Die Wahrscheinlichkeit, bei einer Infektion mit CLADK schwer zu erkranken, könnte auch etwas höher als bei den anderen Grippevarianten sein. Ein Grund zur Panik sieht er aber derzeit nicht. Was Fakt ist und was wir auch schon sehen, ist aber, dieses Virus passt nicht so ganz zum neuen Impfstoff, beziehungsweise andersrum, der neue Impfstoff passt da nicht so gut drauf. Das liegt natürlich daran, wisst ihr wahrscheinlich alle, dass natürlich die Planung der Ingredienzien lange vor der eigentlichen Saison erfolgt, nämlich schon im Februar. Und da hat man ja diese neue Mutation nicht kommen sehen. Warum beginnt man so früh? Das liegt vor allen Dingen daran, dass man eben neu gestalten muss. Eigentlich will man sich ja auf das neue Virus oder die neuen Varianten einstellen. Und die Produktion der Vakzine braucht natürlich auch seine Zeit. Ist Hühnereiweiß basiert in dem Falle und ja, da brauche ich einfach Monate für. Bei mRNA-Impfstoffen sieht das anders aus. Das haben wir natürlich auch in der Corona-Pandemie gelernt. Wir können ziemlich viel in relativ kurzer Zeit herstellen. Das heißt also, da ist ein größerer Maßstab an Produktion möglich, eine direktere Anpassung des Impfstoffs auch an den Zielinfluenza-Stamm. Das müsste also eigentlich zwei Probleme beheben, die wir jetzt gerade sehen. Aber die Frage bleibt natürlich, wirkt das denn ähnlich gut? Und dafür schauen wir uns jetzt diese Phase-3-Studie an, die Pfizer durchgeführt hat, mit knapp 18.500 gesunden Erwachsenen zwischen 18 und 64 Jahren. Merkt euch das schon mal, das mit dem Alter, das wird später noch relevant. Vielleicht horchen jetzt auch schon einige auf. Das wurde getestet in den USA, auf den Philippinen und in Südafrika, also durchaus unterschiedliche Orte auf der Welt, ist ja auch immer wichtig. Diese 18.500 Menschen wurden randomisiert. Sie bekamen entweder eine Impfung mit dem neuen mRNA-Vakzin oder mit einem zugelassenen Vergleichsimpfstoff. Als primärer Endpunkt wurde festgelegt, logisch die relative Wirksamkeit definiert, als die Verringerung des Prozentsatzes der Teilnehmenden mit einer laborbestätigten Influenza. Also einfach nur kurz und simpler erklärt, die, die sich infiziert haben. Und das mindestens 14 Tage nach der Impfung mit dem mRNA-Impfstoff im Vergleich zum Kontrollimpfstoff. Es wurde analysiert auf Nicht-Unterlegenheit, aber auch auf Überlegenheit. Und ich komme auch sofort zum Ergebnis. Der mRNA-Impfstoff verhinderte 34,5% mehr laborbestätigte Influenza-Fälle als der Kontrollimpfstoff oder die verschiedenen Kontrollimpfstoffe. Es waren mehrere. Das war ganz konkret in der mRNA-Gruppe 57 Grippefälle und in der Kontrollgruppe hingegen gab es 87 Fälle. Das waren fast alles Influenza-A-Fälle, aber es zeigte sich auch ein immunologischer Vorteil für das mRNA-Vakzin, denn da fanden sich höhere Antikörpertiter gegen Influenza-A-Stämme im Blut. Für Influenza-B wurde das auch nachgeschaut. Da waren sie, naja, ähnlich oder ein wenig niedriger. Aber es ließen sich auch deutlich häufiger Impfreaktionen in der mRNA-Gruppe beobachten. Das waren zum Beispiel Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit, leichte systemische Beschwerden. Das ist also alles im Grunde genommen mild bis moderat, war auch rasch wieder vorbei. Schwere Nebenwirkungen in den beiden Gruppen waren mit rund 1% ungefähr gleich häufig. Deshalb kamen die StudienautorInnen auch zu dem Schluss, ja, mRNA-Impfstoff gegen Influenza ist statistisch überlegen, wirksam gegenüber dem Kontrollimpfstoff und hat eine stärkere Immunantwort auf die Stämme AH3N2 und AH1N1, aber mit mehr unerwünschten Ereignissen. Unser Experte Martin Witzenrath fand erstmal sehr positiv, das ist eine vergleichsweise große Studie, das fand er also besonders wichtig. Erfreulich ist auch, in seinen Augen, Effektivität ist gegeben. Sie ist multinational gemacht, auch hervorzuheben gut. Und sie vergleicht mit einem etablierten Impfstoff, was er ebenfalls gut fand. Positiv fiel ihm auch auf, gab eine ordentliche T-Zell-Antwort, das wurde nachgewiesen. Vielleicht sogar eine robustere T-Zell-Antwort als bei normalen Impfstoffen. Aber er hatte natürlich auch einige Kritikpunkte. Einer zum Beispiel, dass eben keine alten Menschen mit dabei waren. Ich habe euch ja gesagt, merkt euch die Zahl, es waren nur Leute bis 64 Jahre. Aber, so betonte er, gerade die über 65-Jährigen sind doch, was Grippeimpfstoffe angeht, eigentlich die spannenderen Patientinnen und Patienten. Außerdem kann die Studie keine sichere Aussage zu Influenza B treffen. Das wäre aber wichtig in seinen Augen, weil es eben in der Realität immer wieder vorkommen kann, dass auch die Influenza B eine Rolle spielt. Dass wir da ansatzweise eher niedrigere Antikörpertitel gesehen haben, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Immunogenität hinsichtlich der Influenza B niedriger ist. Insgesamt war er aber optimistisch, dass wir zumindest mittelfristig neue Impfstoffe bekommen können. Und wenn die mRNA-Impfstoffe einmal etabliert sind, dann haben sie natürlich, das bestätigte er auch, den Riesenvorteil, dass man eben schneller reagieren kann, dass man sich nicht schon im Februar festlegen muss. Und eventuell kann man dann eben auch in einer solchen Situation, wie wir sie gerade mit der Klade K haben, besser mit dem Impfstoff reagieren. Er würde die Studie trotzdem aber nicht so besonders herausheben und sagen, jetzt ist das Problem Influenza-Impfung gelöst. Denn für ihn war das einfach zu wenig Wirkung. Es hat nicht gut genug gewirkt. Es ist ein guter Anfang, aber wir brauchen schon mehr, auch mehr Daten zur Wirksamkeit gegen die Influenza B und bei Risikogruppen natürlich. Und auch die Frage nach der Dauer der Wirksamkeit ist für ihn nicht wirklich beantwortet. Ja, wie verhält sich es mit der Effektivität, wenn man die Impfung jährlich wiederholt? Das sind allerhand Fragen, die für ihn noch zu klären sind. Und anhand dieser Studie zu sagen, wir brauchen keine Hochdosisimpfung mehr, weil ja die mRNA-Impfung kommt, dafür sind für ihn die Daten einfach nicht stark genug. Und deshalb nochmal ganz kurz ein, zwei Worte von Martin Witzenrath auch zum Hochdosisimpfstoff. Da hatte ich euch ja schon gesagt, da haben wir uns auch eine Studie angeschaut, beziehungsweise er sich. Da gibt es ja eben diesen Hochdosisimpfstoff, der auch schon verwendet wird, methodisch in seinen Augen auch eine neue, gute Studie, untersucht eine riesige Patientenzahl, ist auch randomisiert. Man sieht da auf jeden Fall einen positiven Einfluss auf die Hospitalisierung und auf die Krankheitsschwere. Und zwar in beiden untersuchten Regionen, auch hier sehr unterschiedlich, Dänemark und Galizien. Und daher glaubt er, also unser Experte, liegen wir mit der STIKO-Empfehlung bei älteren Menschen, den Hochdosisimpfstoff zu verwenden, doch sehr richtig. Und wir sehen auch bei dem Hochdosisimpfstoff nicht häufiger schwere Nebenwirkungen, wie man ja vielleicht vermuten könnte, höchstens vielleicht etwas längere Schmerzen am Oberarm. Das Fazit von dieser Dosisimpfung heute, also da kommt eventuell ein neuer Impfstoff, mRNA, für Influenza auf uns zu. Das braucht aber noch ein bisschen, da sind wir noch nicht fertig mit der Forschung. Und Hochdosis für Ältere, sinnvoll. Und wichtigste Message jetzt vielleicht für alle, nochmal überlegen, habe ich alle bei mir im Umkreis, die es brauchen, geimpft? Haben die alle einen Schutz? Denn es ist auf keinen Fall zu spät, das noch nachzuholen. Die Saison läuft und sie kann ja leider, wie wir wissen, noch einiges andauern. Und jetzt am Ende der Folge möchte ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Aber nicht nur für dieses eine Mal, sondern für sehr, sehr viele Male. Wir haben uns nämlich unglaublich gefreut im Team. Wir haben gestern die 1-Millionen-Aufruf-Marke Beine-Dosis-Wissen geknackt. Dafür von mir, von Dennis, von dem ganzen Team hinter einer Dosis-Wissen ein riesiges Dankeschön an euch.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.